So, wichtigste Frage vorab. Ist der Trommelrevolver geladen?
Ich möchte darüber nicht reden. Katze für das geht.
Guten Morgen, Lukas.
Guten Morgen.
Lukas in holländischem Trainingsoutfit, ist das richtig?
Oranje.
Ja, natürlich. Ja, Lukas sieht so mit dem Bart ein bisschen aus wie Dennis Bergkamp, der so kurz nach dem Ende der Karriere noch nicht richtig loslassen kann. Und aber sieht sehr gut aus.
Ich habe meine Flugangst überwunden.
Ja.
Das kann ich sagen. Und ich möchte natürlich, ich trage ab jetzt nur noch Oranje und möchte ab jetzt nur noch General genannt werden.
Ah,
weil jeder zweite holländische Trainer ist ja der General.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja.
Aber
ja,
da muss man auch sagen, da hatten sie aber auch ein paar, so, ne? Rinus Michels und dann Van Gaal, ne? Ja. Bei der Gelegenheit, Tastentöne. Lieber Louis. Ich bin's mal wieder, der Uli. Wir hatten doch eine schöne Zeit. Nicht alles war schlecht. Ich wollte mal sagen, ob du nicht, Uli, wie heißt er denn? Louis, hallo. Ich glaube, wir sind unterbrochen worden. Naja, wie auch immer. So geht das heute den ganzen Tag.
Ja. Auf jeden Fall, auch den ganzen Podcast. Mhm. Im Grunde genommen habt ihr jetzt schon den kompletten Podcast gehört.
Das ist eigentlich richtig, ja.
Ja. Also Trommelrevolver und Anruf irgendwo auf Anrufbeantwortern von ehemaligen Trainern.
Richtig.
Ja, und Tennisbälle.
Und Tennisbälle.
Selbstverständlich.
Zwischen Trommelrevolver und Tennisbällen.
Ja.
Sie hören Fußball MML.
Absolut.
Thomas Tuchel, der Nulpengeneral. auch lang nicht mehr gebracht.
Ja. Ja. In der Tat. Also überraschenderweise, man denkt ja immer, oh, wir haben schon über alles geredet.
Mhm.
Ne? Und ja, dann kommt der Spieltag.
Ja.
Und dann haben wir zwar schon über alles geredet,
ja,
aber wir müssen einfach weiter über alles reden.
Ja, da kommt ja zu dem alles immer nochmal ganz viel Neues alles dazu. Ne? Das ist das ja. Ne? Also die größte Frage, die sich alle stellen und die Antwort können wir natürlich sofort geben, es wird laufen wie immer, ist... wie viele Minuten, nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, wird Thomas Tuchel dann entlassen?
Ich habe gerade noch extra geguckt, vor 10 Minuten, also bevor ihr in dieses Studio gekommen seid, hat Fabrizio Romano vermeldet, die Bayern treffen sich heute und werden Tuchel ihr Vertrauen aussprechen.
Ach du Scheiße.
Das ist der letzte Stand.
Ach du Scheiße.
Mit diesem letzten Stand
sind
wir in diese Sendung gekommen. Aber muss man nicht einmal kurz zusammenfassend sagen, letzte Woche haben wir aufgezeichnet nach der Niederlage in Leverkusen und haben gedacht, naja, irgendwann müssen sie ja aus ihrer Höhle kommen, aus dem Winterschlaf, die jetzt erst recht Bayern.
Dann die verlieren Rom, sie. Die können sich warm anziehen, wütende Bayern sind die gefährlichsten.
So, und dann haben wir gedacht, naja, Tennisbälle, Schokotaler, Kamelle, was soll denn da noch kommen? Und dann kommen ferngesteuerte Autos mit
so
Rauchzöpfen
witzig.
Oben
das
drauf.
Das ist so witzig.
Und weißt du, was ich gerade wirklich, mein Schweizer Comedy-Moment war, ich dachte noch, posten wir jetzt einfach irgendwas mit diesem VW-Auto, in dem Philipp Lahm damals den Ball zum Anschlusskreis gefahren hat.
Ja.
Und natürlich hat es Kevin Albrecht gemacht.
Natürlich.
Also irgendeiner musste es machen. Ich glaube, er war auch nicht der Einzige, bei ihm habe ich es aber gesehen, weil der Gag lag halt da. Ne?
Ja.
Du hattest das ferngesteuerte Auto in Köln und dann hast du natürlich immer noch dieses...
Jetzt
das war
dreht Philipp Lahm endgültig durch, ne?
Ja. Ist er komplett wahnsinnig geworden. Was kommt als nächstes? Philipp Lahm zur Europameisterschaft im Monster Truck. Aber auch nur so ein kleiner, aber so ein Monster. Nee, aber natürlich hatte ich sofort dieses Bild, wie dieser Volkswagen, ich weiß gar nicht, von was das eigentlich eine Miniatur war, ein Phaeton oder so?
Nein,
ein Golf?
ID3.
War das ID3? Ein ID3?
Ach so, oder 4. Also ein ID auf jeden Fall.
Ja, okay. Also ein ID3, Philipp Lahm, der Ball. Und jetzt
ID3 mit ID3, ne?
So ist es,
Ja, Aldi Dassler. Und und jetzt hatten wir das in Köln. Und also du merkst, es steigert sich jede Woche. Dann sagen die Fans ja, warum redet ihr immer über die Bayern und immer über die Proteste? Naja, weil es jede Woche mehr wird.
Ja, klar. Naja, aber um dieses Thema kurz aufzunehmen, die Genese ist ja absolut logisch und kann man, wie du richtigerweise sagst, auch so weiterdenken. Ich habe ja auch gesagt, also reden ist Gold, schweigen ist Tennisbälle, ne? Weil das ja bedeutet nichts anderes, solange wie es kein Gesprächsangebot gibt seitens der DFL. Es ist ja wie immer, es ist ja wie halt eben auch in der Bundespolitik. Wenn du dich nicht vernünftig erklärst, wenn du nicht in die Kommunikation gehst, entsteht Übermut. Das hast du ja im Zweifel selbst bei einem Flugzeug, das irgendwie ungewöhnlich lange am Boden bleibt. Alle Passagiere sitzen da und keiner spricht mal durch die durchs Cockpit, dann hast du natürlich auch wachsenden Unmut und Aufregung. Sobald dann jemand zu dir spricht und sagt, die Lage ist wie folgt und das haben wir vor, dann beruhigen sich schon alle. Dann sind auch nicht alle begeistert, aber es beruhigen sich alle. Und jetzt ist das natürlich ein absoluter Selbstläufer. Solange sich die DFL dem Gespräch verweigert, wird das natürlich weiter. Die Frage ist halt jetzt, was kommt als nächstes, ne? So, ob's, also du hast jetzt die ferngesteuerten Autos, dann hast du ja auch ferngesteuerte Flugzeuge, finde ich auch geil. Schon gesagt, als Kind sind wir früher, wenn wir so ferngesteuerte Autos, Flugzeuge oder so haben wollten, zu Fedes gegangen oder Toys R Us. Jetzt geht's ins Stadion. Ja. Toll.
Da frage ich mich, was macht eigentlich im Moment der Typ von UNICEF mit dem Fallschirm? Der war der Europameister,
Greenpeace, was war das? War's nicht
die Allianz-Arena geflogen. Greenpeace, was macht der denn?
Ja.
Also, da müsste man doch mal die, da müsste man die Nummer doch nochmal rausholen. Ja, ah ja, UNICEF Greenpeace, klar.
Aber, ja. da kommt jetzt einiges nach. Ja.
Ja. Ja, also der Greenpeace, wir suchen den Greenpeace-Mann
ja.
mit dem, was war das? Ein mit einem Ventilator betriebener mhm. Gleitschirm.
Ja, ja.
Wo auch immer du bist. Wir können in Tennisbällen bezahlen.
Absolut. Bitte melde dich.
Ja. Also ja. da kommt aber nächstes Jahr Einrad. Jonglage, also da kommt noch einiges.
Ja. Ampling, wie man es in Berlin nennt.
Ampling, richtig.
Ja. Kurz noch als Abbinder, aber wir werden ja eh nochmal darauf zurückkommen, auch wenn wir über Dortmund und so sprechen, also wahrscheinlich werden wir darauf zurückkommen. Ganz kurz nur noch einfach mit in die Sendung, weil Mike hat, glaube ich, das ganze Interview gelesen, noch das Zitat von Aki Watzke, der gesagt hat, ich bitte die Fanszenen an dieser Stelle, den Eskalationspunkt nicht weiterzutreiben. Also wenn sich jemand fragt, warum dann nächste Woche Medizinbälle geschleudert werden.
Die habe ich eigentlich in Wolfsburg erwartet, aber...
Ja, ja. Das hast du... das ist auch witzig, ne? Ja, wo haben sie denn in Wolfsburg die Medizinbälle her? Ja, die lagen da noch rum, auf dem Hügel der Leiden.
Oh.
Ja, also wir werden überall... Das Sprechen in Berlin, das noch ganz kurz gegen Magdeburg, war ja das erste Mal, dass der Schiedsrichter sagt, weißt du was, es sind noch 4 Minuten bis zur Pause, wir ziehen einfach die Halbzeitpause vor. Ja. Dann sind, also es gab keine Spielunterbrechung, sondern es war Pause. Dann wurde zur zweiten Hälfte angepfiffen. Dann wurde aber die zweite Hälfte noch ohne Seitenwechsel weitergespielt. Mhm. Gab noch einen Eckstoß. Dann gab es 4 Minuten Nachspielzeit. Und dann wurde einfach mitten in der zweiten Halbzeit wurden die Seiten getauscht.
War nicht dumm, ne?
Ja. Fantastisch. Also ja. es unglaubliche Stilblüten, was das angeht.
Ja, das ist wirklich faszinierend.
Apropos unglaubliche Stilblüten, wir unterbrechen dieses kleine lustige Vorgeplänkel, würde ich mal sagen, ganz kurz, für eine sehr wichtige, ich sag mal, Reklameunterbrechung.
Ah ja.
Ja, jetzt kommt die Werbung, denn Werbung, die macht Spaß.
Jetzt kommt die Reklame, denn da erlebt man was.
Wer ist unser Partner? Wer ist heute dabei?
Ja, das sagen wir euch nun und alle.
1, 2, 3.
Werbung, Werbung, wir machen jetzt Werbung.
Werbung, Werbung, heißa wussasa.
Die Werbung, die ist da.
Okay, mit dem letzten hat er mich gehabt. Also das hat wahrscheinlich wieder Loffi mit seiner
gemacht,
KI
oder?
Wieder zusammengebastelt.
Also es ist natürlich
ne?
so, dass wir das nicht gesungen haben.
Nein.
Aber ich wusste gar nicht, dass du so schön singen kannst.
Toll, ne? Ja, ja das war mir selber auch nicht bewusst. Aber
so, gut. Aber jetzt kommen wir zu unserem Partner und begrüßen NordVPN. Greife auf deine Lieblings-Livestreams, auf Inhalte aus deinem Heimatland zu, egal wo du gerade auf der Welt bist. Erhalte Zugang zu sozialen Medien und anderen Diensten, die aufgrund von Zensur nicht verfügbar sind. Unter nordvpn.com/mml.
Das hatte Ralf, ein MML-Hörer gemacht. Hat gar nicht Loffi gemacht. Normalerweise ist für so eine Scheiße ja immer Loffi zuständig, aber das hat Ralf gemacht.
So, zurück zum Thema. Im Internet gibt es viele Bedrohungen.
Cyber-Ralf hat das gemacht.
Im Internet gibt es viele Bedrohungen, die du selbst ja nicht siehst, also Tracker, Malware. Und du kannst dich von denen auf jeden Fall schützen und muss das ja eigentlich auch tun. Deswegen wechsle deinen virtuellen Standort ganz einfach in rasanter Geschwindigkeit mit einem der schnellsten VPNs.
Ja, ein NordVPN-Konto schützt bis zu 6 Geräte, mein lieber Mike. Lass mich dir das kurz erklären. Es ist einfach zu bedienen und es hat mehr als 6000 Server in 61 Ländern und es unterstützt alle wichtigen Plattformen Windows, Android, iOS, Mac, OS, Linux und Android TV.
Und dafür gibt es eben NordVPN. Greife sicher auf deine Livestreams und Inhalte aus deinem Heimatland zu, egal wo du gerade auf der Welt bist.
So, jetzt will ich schön die Sportschau gucken.
Ja, fertig.
Das geht aber nicht. Nicht in meinem Land, nicht verfügbar. Hier tickt wohl nicht richtig.
Ja.
Ach, guck mal, ich habe hier in der Schublade ja noch NordVPN. Das hole ich jetzt raus. So, und so ist das nämlich.
Hol dir jetzt den exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com/mml. Es ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link findest du natürlich in der Episodenbeschreibung, also in dem Klattentext.
Ja, im, ja.
Im Klattentext ja, von diesem richtig. Podcast findest richtig. Du das auf jeden Fall.
Ja.
Nicht vergessen nochmal, der marktführende VPN-Anbieter der Welt hat über 14 Millionen Nutzer weltweit. Und heißt NordVPN.
Ja, jetzt kommt die Werbung, denn Werbung, die macht Spaß.
Jetzt kommt die Reklame, denn da erlebt man was.
Wer ist unser Partner? Wer ist heute dabei?
Ja, das sagen wir euch nun und alle.
1, 2, 3.
Werbung, Werbung, wir machen jetzt Werbung.
Werbung, Werbung, heißer Wussasa.
Die Werbung, die ist da.
Da muss man sagen, diese KI-Geschichte, das ist so ein bisschen wie meine Parodie. Ne? Der Inhalt ist egal, egal ob das total unlustig ist, Hauptsache die Stimmen klingen so ähnlich. Ne?
Aber es hört sich so ein bisschen aus, als würden so Chipmunks oder ja. So kleine Roboter im Epcot Center, Little Big World.
Ja.
Als wären wir so unser eigener Amusement Park mittlerweile.
Ja.
Herrlich.
Trifft ja auch relativ gut zu.
Herzlich willkommen zu Mike Nöcker und die Chipmunks.
Ja.
Musik bitte. Nach Adam Riese und Eva Zwerg, wie man früher sagte, ist das hier die 25. Folge.
Da schüttelt's einen aber, wirklich gewaltig. Eieieiei.
Mike Nöcker, Pi mal Daumen, ey. Ja.
So, ist das hier die 25. Folge von Fußball MML im grauen Hamburg am Montagmorgen bei leichtem und gewohntem Nieselregen begrüße ich Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich, hallo.
Und weil die Stimmung so gut ist, reiße ich sie jetzt mit dem Arsch mal wieder ein. Er spricht Englisch wie Günther Oettinger und denkt, Twitch ist das Ding mit Bernhard Hoecker. Hier ist Mike Nöcker.
Das ist eine Hardcore-Unverschämtheit. Jetzt mach was, verteidige mich.
Ja, er ist sicherlich der lustigste Berliner in Orange, seitdem Faxe den Leichnam seines Geliebten quer durch Kreuzberg auf dem... Aber das ist vielleicht... Also Lukas Vogelsang ist da. Well, da sind wir doch jetzt... Direkt mal auf Betriebstemperatur, ne?
Escalated quickly, wie man so schön.
Ja.
Mensch, Faxe, ja.
Ja, ne, ja.
Like, wer ihn noch kennt. Apropos Like, wer ihn noch kennt,
ja.
Thomas Tuchel.
Lieber Thomas, ich habe dich hier ins Büro eingeladen. Ich möchte ganz in Ruhe mit dir reden. Ich werde nicht das tun, was man jetzt von mir erwartet. Ich flippe dich aus! Das werde ich nicht zu dir. Ich bin auch niemals persönlich oder beleidigend geworden. Und das werde ich für dich, Arschloch, bestimmt nicht aufgeben.
Ich möchte nur sagen, dass ich gestern nach dem 1:0 durch Musiala ausgeschaltet habe.
Ah.
Weil ich dachte, das geht ja jetzt.
Der FC Bayern übrigens auch.
Ja, aber der FC Bayern. Und da treffen sich übrigens der FC Bayern und die Proteste.
Mhm.
Die Bayern haben ja sehr, sehr gut gespielt. Und vor allen Dingen sind sie sehr, sehr gut in dieses Spiel hineingekommen.
Mhm.
Machen das Tor durch Musiala,
ja.
Und dann gibt es die Unterbrechung durch die Proteste. Und danach, danach ist es ein anderes Spiel. Danach kippt diese Partie noch bis zur Halbzeitpause. Also die Pause kam für die Bayern zu früh, sie kam zur Unzeit. Und während sie sich in Wolfsburg, also Füllkrug, Can etc. gesagt haben, ey, das nimmt uns komplett den Rhythmus, haben die Bayern gezeigt, dass es das wirklich tun kann.
Mhm.
Also
ja.
Die Bayern sind gut hineingekommen und ich habe deswegen auch nach diesem 1:0 gedacht, naja, das geht jetzt seinen Gang, ich widme mich mal anderen Dingen. Und das nächste, was ich sehe, ist in unserer internen Chatgruppe, 3:1, das wird eine feine Sendung morgen. Micky Beisenherz.
Lustig,
und so war ja ein bisschen die Gefühlslage.
Ja, absolut. Ja, das hätte man ja nun auch wirklich nicht angenommen. Also, ich habe mit meinem Vater gestern noch im Auto gesessen, hat er mich zum Dortmunder Hauptbahnhof gebracht, habe ich gesagt, naja, gegen Bochum, in Bochum haben die Bayern schon häufiger mal schlecht ausgesehen. Also, das ist natürlich kein Selbstgänger. Ne? So, normalerweise sollte man annehmen, 0-3 Leverkusen, 0-1 Rom. Jetzt kriegt Bochum richtig auf die Fresse. Jetzt kriegen sie den ganzen Ärger der Bayern zu spüren. Aber es war schon auch klar, Bochum ist ein Gegner, der den Bayern nicht liegt. Ich hatte offen gestanden eher auf sowas wie ein Unentschieden getippt, was auch schon echt nicht gut gewesen wäre für die Bayern. Aber dass sie dann zwischenzeitlich 1:3 zurückliegen und dann 2:3 verlieren, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen.
Aber ist auch interessant, wie das Kurzzeitgedächtnis funktioniert. Bochum ein Gegner, der den Bayern nicht liegt. Du weißt, wie die beiden letzten Spiele ausgegangen sind.
Naja, also 4-0 und...
Nein, 0-7 und 0-7.
Ah, okay.
Ja, ja.
Also 14-0.
Im Hinspiel,
das hab ich komplett vergessen, ja.
Da haben wir Mike Nöcker das erste Mal mit seiner AI ordentlich auf den Kopf getrommelt und haben gesagt, sag mal, weil Harry Kane hat 3 Tore gemacht im Hinspiel.
Das habe ich
beim 7-0.
Ja, ja.
Und trotzdem ist ja Bochum zu Hause. Da gab es ja auch dieses fantastische, was war das, ein 4-2 mit dem Tor von Gerrit Holtmann.
Also 4-1 war es sogar. Und Lucia, das eine Tor von Lucia und das andere von Gerrit Holtmann. Das habe ich tatsächlich noch eher im Kopf. Die anderen beiden Spiele habe ich offenkundig verdrängt.
Und trotzdem hin und her und Riemann im Tor und es kann alles passieren. Genau. Und Anne Kastropper gelten ja seit jeher andere Gesetze. Und trotzdem ist es ja genau das Gefühl.
Ja.
Also was jeder von uns schon probiert zu verbalisieren die ganze Zeit. Naja, die Bayern werden es ja jetzt nicht auch noch dort verkacken. Ja, das geht ja nicht.
Genau.
Aber Mike hat es vergangene Woche gesagt, es sind gerade nicht die Bayern.
Ja.
Es ist eine Mannschaft, es ist ein Club, dem gerade das Selbstverständnis abhanden gekommen ist. Und das merkt man. Das merkt man in der Transferperiode, das merkt man in der gesamten Kommunikation, das merkt man im Auftreten und das merkt man dann eben auch, wenn Thomas Tuchel sagt, es war ein Murphy-Gesetz.
Mhm.
Ein Spiel nach Murphys Gesetz. Es war Murphys Law am Werk. Aber Murphys Law ist ja am Ende auch nur das Pech des Untüchtigen.
Mhm.
So.
Mhm. 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 Da muss ich noch drüber nachdenken, ob das immer so hinkommt, aber.
Immer Glück ist Können, hat Hermann Gerland
gesagt. Ja, da hat er ja recht, das stimmt. Ja.
Aber ist nicht immer Pech? Im Moment auch Unvermögen?
Also im Falle von Borussia Dortmund würde ich sofort einschlagen und sagen, da hast du völlig recht. Bei Bayern muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber es geschieht jetzt nicht irgendwie aus der Luft. Das ist schon klar.
Logo. Ich versuche hier mal so einen journalistischen Twist reinzubringen. Ja?
Nach wie vielen Jahren?
Aber gut, bonne chance.
Wir sehen jetzt Mike Nöcker, er geht bei Mareike Amado in die Zauberkugel und kommt als Journalist wieder raus.
Sie hören
Mike... Das ist möglicherweise das Böseste, was du jemals gesagt hast zu mir.
Sie hören Mike Nöcker mit dem journalistischen Twist.
Also das Böseste wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, du bist Mareike Amado, aber dann war es das Zweitböseste.
CT8, unser ehemaliger Chefredakteur sozusagen, Netzchefredakteur, hat geschrieben kurz vor dem Spiel, wir machen jetzt fast 7 Jahre MML, über die wievielte Krise der Bayern reden wir jetzt eigentlich? Ist es die 6. oder die 7.? Das fand ich einen ganz interessanten Einwurf.
Ja.
Und Benny Zander möchte ich nochmal zitieren, der sinngemäß in der letzten Woche gesagt und getwittert hat, wenn Thomas Tuchel jetzt der x-te Trainer ist, der die Kabine verloren hat, muss man dann nicht in München eher über die Kabine reden?
Ja, natürlich. Muss man nicht auch darüber reden? Also ich hatte ja richtige Katar, also WM 2022-Vibes, ja. Mhm. Ein nicht mehr so fitter Manuel Neuer bekommt ein Tor von Asano und die Krise beginnt.
Ja.
Und wie Spiegel Online es gut geschrieben hat, es kann sein, dass dieses Tor von Asano jetzt dazu führt, dass Hansi Flick zurückkommt.
Ist das nicht witzig?
Also Hansi Flick scheitert an Asano als Trainer der Nationalmannschaft und kommt aber vielleicht wegen Asano unter anderem auch zurück. Das sind ja Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt.
Das sind Geschichten, wie sie nur der Fußball
schreibt. Aber man muss doch trotzdem darüber sprechen. Dieses ganze Umbruchsding beim FC Bayern.
Ja.
Ein Umbruch, der sich jetzt gefühlt über 2 Jahre zieht. Und wenn Borussia Dortmund ein bisschen stärker gewesen wäre.
Ein bisschen weniger doof gegen gewesen
Mainz nur ein bisschen weniger doof und es ein bisschen besser ausgespielt, dann hätten wir schon einen anderen Meister im vergangenen Jahr gehabt.
Vielleicht nur für Jani Groszewski, liebe Grüße an dieser Stelle, ein wirklich sehr oft gebrachter Satz hier in diesem Podcast. Mit Tuchel hätten wir 2 Schalen mehr in der Vitrine.
Ja, oft gebracht, aber immer von dir.
Ja,
aber ein viel zu selten zitierter Satz ist, wenn die Bayern straucheln, müssen wir da sein. Aki Watzke.
Ja, so.
Und
gut.
Das waren sie weder in der letzten Saison am Ende, hinten raus, noch sind sie es jetzt. Aber Leverkusen ist halt da und hat jetzt 8 Punkte Vorsprung. Das heißt, im Moment ist ja Bayer Leverkusen der Lackmustest für die Schwäche der Bayern. Also alles, was Xabi Alonso und Leverkusen richtig machen, machen die Bayern gerade falsch. Aber wir reden ja über 2 Jahre Umbruch.
Wir reden 5 Jahre Umbruch, seitdem Guardiola nicht mehr da ist. Seitdem Guardiola nicht mehr da ist. Das ist jetzt, glaube ich, der schon seit 2016 nicht mehr da, wenn ich mich nicht irre.
Ja, 3 Jahre war er da. Ja,
ja, genau. Und seitdem gab es 5-mal ungefähr in der Liga die Situation, dass andere Mannschaften, meistens Borussia Dortmund, den Bayern den Meistertitel hätten abjagen können. So, und das ist ausschließlich aufgrund der Doofheit der anderen Vereine, meistens von Borussia Dortmund, nicht dazu gekommen. Wir haben also mindestens 5-mal eine Situation erlebt, in der die Meister aus Bayern mit einem langen Gesicht, mit hängenden Schultern und richtig angefressen die Meisterschale entgegengenommen haben. Und von den 5 Jahren waren sie 3-mal richtig angepisst, plus überrascht, dass das überhaupt noch funktioniert hat. Und das ist natürlich immer wieder ausschließlich der Schwäche der Liga zuzuschreiben, dass wir diese Situation haben. Die Bayern hätten in den letzten 5 Jahren mindestens 3-mal gar nicht Meister werden dürfen. Mhm. Und sie hätten es, ich glaube, selbst die Fans des FC Bayern haben sich tief im Inneren, also vor allen Dingen am letzten Spieltag der letzten Saison, gewünscht, dass es auch nicht so kommt, dass man mal dieses aufrichtige Enttäuschungserlebnis hat. Das ist einfach eine totale Kacke und das ist die Schwäche der Liga. Worüber wir hier reden, sind relativ normale Vorgänge in einer Saison, dass eine Mannschaft mal nicht so gut ist und dass sie dann halt einfach nicht Meister wird. Und der FC Bayern ist jetzt schon ein paar Mal in die Situation geraten, mit einem langen Gesicht, mit einer dicken Fresse die Meisterschale hochzuhalten und alle stehen da auf dem Balkon am Marienplatz und sagen, was machen wir ja eigentlich? Ja, das ist ja auch für die Bayern-Fans nicht befriedigend. Das ist einfach scheiße und das hat damit zu tun, dass die Konkurrenz in der Liga einfach schlecht ist. Und jetzt ist glücklicherweise mit Bayer Leverkusen mal ein Team da, das anders als Borussia Dortmund zum Beispiel auch in sich so gefestigt und stabil ist oder auch auf Dauer zu sein scheint, dass sie es jetzt einfach mal durchziehen und dass sie das machen, was man von anderen Vereinen in den letzten Jahren auch immer hätte erwarten dürfen, dass sie einfach genau das, was du gerade sagtest, was Watzke sagte, da sind, wenn die Bayern straucheln oder wenn sie auf die Schnauze fallen. Es ist eigentlich ein völlig normaler Vorgang, den wir hier bejubeln, aber weil das Konkurrenzfeld so dünn ist, ist es fast eine Weltsensation. Kann ja nicht sein.
Ich glaube, deinen Punkt hast du jetzt gemacht. Du hast deinen Punkt gemacht für heute.
Ich gehe nach Hause. Dankeschön.
Mittendrin ist was. Ja, aber weil die Leverkusener auch nicht der Versuchung erliegen oder den Fehler machen, das Heil in der Vergangenheit zu suchen, sondern nach vorne zu schauen. Sonst würden da jetzt Hans-Peter Lehnhoff und Tranquillo Barnetta spielen.
Sind wir doch eigentlich beim Thema. Und jetzt, lass uns doch mal die Kabine aufräumen.
Ja, aber jetzt, ich würde einmal ganz gern das ganz große Panorama aufmachen, wenn Micky schon bei Guardiola anfängt. Mhm. Jetzt lass uns doch mal überlegen, die Trainer seit Guardiola, das war ja alles kein Fallobst. Die haben einen Carlo Ancelotti gehabt.
Ja, und vor allen Dingen mit dem Co-Trainer hier, wie hieß er,
Maurizio. Der jetzt bei Real Madrid zeigt, dass er eigentlich der italienische Ottmar Hitzfeld ist. Ja, einer, der die Stars gut durchmoderieren kann.
Sehr
und
gut,
auch einen Umbruch verwalten kann im Moment. Schaut euch mal auf den Kader an, was da gerade passiert bei Real Madrid. Dann hatten sie Niko Kovac, der gerade der heißeste Scheiß war, weil er mit den Überraschungsfrankfurtern, wir waren im Stadion, den Pokal gewonnen hat.
Ja.
Das war der heiße Scheiß. Der kam dahin und wird dann von eben jenen Frankfurtern demontiert. Und ist es ja dann auch nicht mehr. Und hat die Kabine verloren. Dann kommt Hansi Flick als absolute Anomalie der Geschichte in einer Zeit, die in sich eine Anomalie der Geschichte war. Weil es mitten in Corona passiert ist. Und man weiß überhaupt nicht, wie das zu bewerten ist bis
Champions
heute.
Champions League gewonnen.
Es waren 6 Titel, die nahezu vor Geisterkulisse errungen wurden. Ich weiß nicht, ob man die einfach so bewerten kann, wie man alle anderen Titel bewerten muss. Da gibt's ja die Debatte seit jeher, als die NBA in der Bubble war. Die haben ja ihre Meisterschaft in der Zeit in Disney World, glaube ich, oder in Disneyland oder Disney World ausgetragen. Was zählte diese Meisterschaft damals? Weniger, da sind sich die Experten einig, weniger als eine normal errungene Meisterschaft. So muss man, glaube ich,
auch... Sind die Experten sich da einig? Ist das so?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Leute sagen, pass auf, die Meisterschaft in der NBA in der Bubble, ich weiß gar nicht, wer die geholt hat damals, die Lakers mit LeBron, die ist nicht so viel wert wie eine andere Meisterschaft danach oder davor.
Okay.
Ähnliches gilt, glaube ich, auch für diesen Zirkus da in Lissabon, was ich ja mal FS Cup nenne. So, und dann hast du aber Flick, und jetzt wird's ja interessant. Du hast nacheinander Nagelsmann und Tuchel, die wahrscheinlich, wenn man Jürgen Klopp mal außer Acht lässt, besten deutschen Trainer der Gegenwart. Ja. Oder zumindest die am heißt gehandelsten. Mhm. Der eine gewinnt die Champions League mit Chelsea, der andere ist die Zukunft des deutschen Fußballs auf dem Trainerposten, ist jetzt Nationaltrainer.
Ja.
Wenn die es alle nicht schaffen, den FC Bayern dauerhaft so auf Kurs zu bringen, dass er auch eine europäische Macht bleibt, dann muss natürlich was im Verein und in der Kabine kaputt sein.
Klar. Ja, Logo. Also genau, es gibt ja dann, wenn die Trainer die Variablen sind und die Konstante ist die Kabine, dann muss man sich darüber natürlich Gedanken machen, klar.
Absolut. Und hier ist es ja gerade schon gefallen mit dem Witz gerade eben, dass wenn Bayer Leverkusen sich an der Vergangenheit festhalten würde, würde Peter Lehnhoff noch spielen. Und das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob ihr es da draußen gemerkt habt, aber es ist eine überspitzte Bemerkung natürlich gewesen. Das war
also kurz vor Montorra, der die Sendung früher angehalten hat, um meine Gags zu erklären. Ja.
So, nein, aber zurück zum Thema. Also reden wir mal über die Achse. Also es wird ja immer sozusagen als die Mentalitätsspieler und die Führungsspieler in der Kabine bei Bayern München werden ja Müller, werden Kimmich, werden Goretzka und Neuer herausgestellt. Und wenn ich mir unter anderem das Verhalten von Joshua Kimmich gestern angucke. Ich meine, wir haben ja schon oft zitiert, dass die Süddeutsche Zeitung ihn mal als Mentalitätsspieler-Darsteller tituliert hat. Also ich finde, nach dem gestrigen Verhalten muss der FC Bayern ernsthaft darüber nachdenken, ob Kimmich nicht eher dem Mannschaftsgefüge zum Nachteil generiert.
Gerät.
Nein.
Der Gerät schwitzt.
Also du wolltest sagen, ob er nicht von Nachteil für die Mannschaft ist, ne?
Aber findet ihr nicht auch, dass das Verhalten von Joshua Kimmich immer an so einen Fünfjährigen am Strand erinnert, der leicht schon Sonnenbrand im Nacken hat, so eine bunte Sonnenbrille und dann bauen so 5, 6 Kinder zusammen eine Sandburg.
Ja.
Und der Joshua hat irgendwann keine Lust mehr, weil es ist ihm zu heiß, er hat Durst. Und dann macht er den anderen die Burg kaputt.
Ja, aber,
und
aber,
geht. Ja, aber, das ist Joshua Kimmich.
Ja, aber damit man dann Ruhe vor dem hat, da gibt es so viele ferngesteuerte Autos oder Flugzeuge im Stadion.
Und Tennisbälle. Dann
damit spielen.
Ist ja nicht genau.
Das ist das Schöne daran. Vielleicht machen sie das einfach, dass sie sagen, wenn du...
So eine Spielecke.
So eine Spielecke.
So wie der Familienblock bei der Langnese-Familienblock.
Nur dann sollen sie mal... Genau.
Kriegt ja einfach von der Telekom oder von...
Na, von den Fans, die sollen nur natürlich mal eine Fernbedienung da runterschmeißen, damit er das Ding auch lenken kann. Und dann sagst du, du nimmst jetzt mal hier einen von den Monster-Trikes und dann fährst du mal ein bisschen in der Ecke da durch die Gegend, fährst mal auf und ab irgendwie, da hast du gut zu tun. Wir machen hier mal weiter mit Fußball, gehst du uns nicht auf den Sack. Ist doch klasse, ist doch allen gedient. Toll, top, wieder mal. Ne? Do it the MML way.
So einfach kann das sein, lieber FC Bayern.
Sicher.
Nein, aber Mike hat ja in der Sache total recht. Wir reden doch auch in jeder Krise, also wenn es wirklich die 5. oder 6. also wenn wir jedes Jahr einmal diese Krise des FC Bayern haben, sie werden aber trotzdem Meister, sprechen wir aber immer über das gleiche Personal. Und ich glaube, darin liegt auch schon der Fehler. Also, dass wir seit es diesen Podcast gibt, im Grunde über dasselbe Personal sprechen, wenn es um die Krise geht. Irgendwann hat sich dann Lewandowski weggestreikt, jetzt spielt da halt Harry Kane, Manuel Neuer bricht sich das Bein, kommt aber zurück, darf sich selbst aufstellen, Joshua Kimmich passt nicht zu Goretzka, irgendwie denkt man, ja, die müssten nochmal den Schritt nach vorne machen. Sané ist mitunter wochenlang absolute Weltklasse und Mike Nöcker überlegt, ihn sich selbst auf den Rücken zu tätowieren, dann ist er wieder absolutes Sinnbild der Krise. Das sind ja immer die gleichen Charaktere. Ja,
er ist übrigens gestern, man kann Kimmich spielerisch in dem gestrigen Spiel nicht so ganz kritisieren. Man kann ihn für das kritisieren, was nach dem Spiel passiert ist, als er den Co-Trainer angegangen ist und sich auch Dinge, die eigentlich normalerweise in der Kabine stattzufinden haben, sowas passiert einfach nicht auf dem Gang. Dass Medienvertreter mitbekommen, dass das irgendwie 2 Minuten später bei The Zone schon diskutiert wird, dass es groß in der Bild steht. Das macht man einfach nicht. Das ist ein völlig unprofessionelles, kindisches Verhalten.
Was kann man bei Union machen in Köpenick, aber nicht beim FC Bayern.
So ist es. Völlig kindisch. Aber gestern beispielsweise die einzigen, die sich dann nochmal aufgebäumt haben und versucht haben, den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen, waren Leroy Sané und Mathys Tel. Und insbesondere Mathys Tel ist ein Spieler, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, warum vertraut man dem eigentlich nicht mehr? Der ist schnell, der ist trickreich, der braucht möglicherweise irgendwie auch Vertrauen und Spielpraxis logischerweise, um sich entfalten zu können. Und Bayern spielt immer irgendwie mit dem alten Personal und versucht sich punktuell mit Talenten zu verstärken, hat aber Angst, diese Talente, die sie dann holen, Verantwortung zu ziehen.
Aber jetzt ist ja nun keine Eigenheit vom FC Bayern. Also das kennt man bei anderen Vereinen nun auch.
Ja gut, aber wir sprechen ja gerade über den FC Bayern.
Die sind natürlich richtig.
Praktisch.
Ja, aber natürlich, du hättest ja auch sagen können, überleg mal, aber jetzt wäre die Bayern-Krise, sie hätten Kane nicht geholt und spielen vorne die ganze Zeit mit Mathys Tel, der hat vielleicht 5 Saisontore, weil natürlich haben sie sich nicht getraut mit einem, was ist der jetzt, 20, 20-jährigen Mittelstürmer,
ja,
den sie eigentlich eher auch, glaube ich, auf dem Flügel sehen, weil es dann nicht so ins Gewicht fällt, wenn er mal ein schlechteres Spiel macht. Und den sehen sie natürlich auch so ein bisschen als den französischen Alexander Zickler aufbauen wollten, ne? Der Top-Joker der Liga. Wenn er kommt, ist immer was los, was ja auch stimmt. Also ich glaube, es war sehr richtig, trotzdem Harry Kane zu holen, aber dann nimmst du ihm natürlich automatisch Spielzeit. Und dann ist es in, dann ist es natürlich relativ schwer, aber du musst ja gucken, und das habe ich auch so überlegt, wenn du so Spieler wie Musiala und Tell hast, musst du die nicht dann gerade in so einer Krise von der Leine lassen, weil die eben unbekümmert sind, ne?
Ja, und also wenn und noch die anderen sich packen. Ich könnte mich jetzt wieder teeren und federn, aber ich finde, zumindest bei der strategischen Überlegung Harry Kane fängt der Fehler an, weil nochmal
werde ich jetzt gefedert?
Also, sehr gut.
Ja, das gefällt dir.
So, das ist ein interner Gag, ja, der das Interne niemals verlassen wird hier bei
ist
Fußball.
Auch so. Ist
insofern entschuldigt da draußen bitte, dass wir gelacht haben.
Entschuldigung.
Und keiner den Witz möglicherweise verstanden hat.
Wir machen auch mal
zurück
Gags
zum Thema
für uns.
Weil du es gerade gesagt hast. Mathis Tell und Erik-Maxim Choupo-Moting. Das waren die Stürmer in der letzten Saison. Die haben dafür gesorgt, dass es, und jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht mehr, ob es 134 oder 154 Tore übergreifend
gewesen
sind.
Es waren sehr viele Tore.
Es waren sehr,
viele
Tore. Sehr, sehr, sehr viele Tore.
Ja.
Und deswegen verstehe ich nicht, warum du, also ich verstehe nicht, warum man sich nicht getraut hat und sagt, möglicherweise brauchen wir gar keinen Stoßstürmer. Möglicherweise brauchen wir gar keinen zentralen, wir können auch ohne Lewandowski wahnsinnig viele Tore schießen. Vielleicht ist der Kern unserer Mannschaft ein komplett anderer, als ihn sozusagen auf Gedeih und Verderb auf so einen zentralen Neuner zu packen.
Aber das war doch genau, das ist wieder Kurzzeitgerechnet, das war doch das genau, was Nagelsmann auf die Füße gefallen ist. Wo wir, erinnert euch, wir haben am Anfang der Saison, wo sie alle schwindelig gespielt haben, als Sadio Mané noch beim FC Bayern war, wir gesagt, Wahnsinn, die brauchen ja gar nicht die Mitte, sondern der Tanz um die leere Mitte ist hier ein Ballett.
Ja.
Weil du hattest Mané, du hattest Sané, du hattest Gnabry, du hattest ja eben auch noch Choupo-Moting, der dann ab und zu reingeworfen wurde, ja auch irgendwie in der Hinrunde dann 11 Tore gemacht hat, weil er eben dann diesen Mittelstürmer-Typus verkörpert hat. Aber alle waren irgendwo und alle konnten, es war ein Rondo, was sie gespielt haben.
Ja.
Das war der FC Bayern, die haben Rondo auf dem Platz gespielt.
Jetzt und das ist leider brach nur ein Rondo-Veneziano.
Genau,
ne?
Das brach dann aber irgendwann weg, als Choupo-Moting sich verletzt hat und eben auch nicht konstant die Form halten konnte. Also war ganz klar, das Oberste, was wir brauchen, ist ein Ersatz für den abgewanderten Lewandowski. Weil sonst funktioniert der FC Bayern nicht. Der FC Bayern braucht die Lok, die Mannschaft von vorne zieht. Und die haben sie mit Harry Kane verpflichtet. Und ich glaube auch nach wie vor, das war der richtige Transfer. Weil ich glaube, die Problemzone, die ist woanders. Also die Bayern brechen ja eher, die brechen ja nicht ein, weil es vorne nicht funktioniert, sondern die brechen ein, weil es irgendwo in der Mitte und dann oder auch in der Vierer- oder Fünferkette nicht funktioniert, wenn ein Upamecano, der übrigens, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, gar nicht spielen wollte, nach seinem Fauxpas, nach der roten Karte gegen Lazio und dann nur reingeworfen wurde, weil, glaube ich, Masraoui sich verletzt hat. Also ist es doch ein Kaderfehler. Jetzt möchte ich aber mal, bevor wir sozusagen immer wieder die Analyse wiederholen der letzten Wochen, Scheiße eingekauft, Unwucht im Kader, die Führungsspieler funktionieren nicht. Ist es nicht aber gerade auch ein Faktor von, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh? Und das zur absoluten Unzeit. Also Verletzungspech und 50-50-Situationen, die dann zu deinen Ungunsten ausgehen. Thomas Tuchel hat gesagt im Interview danach, wenn wir dieses Spiel noch 5-mal spielen würden, mit den X-Goals, die wir hatten, mit den Chancen, die wir hatten, würden wir dieses Spiel 5-mal gewinnen. Aber im Moment spielen sie das eine Spiel, das sie verlieren. Und symptomatisch ist für mich diese Chance nach dem 1-0, als Musiala diesen Zauberpass spielt auf Kane. Und Kane läuft auf Riemann zu und rechts neben ihm läuft Müller. Und er hat zwei Möglichkeiten. Entweder er macht's Kane-mäßig und haut das Ding einfach rein, was er 99% der Bälle tut, oder er legt ihn locker rüber zu Müller. Der FC Bayern jetzt in Person von Harry Kane schießt drüber. Ein Ball, der wäre in der Hinrunde zu 100% reingegangen. Und der Ball von Sané gegen Riemann in der Schlussphase, Riemann dachte plötzlich, er ist der 2014 Neuer und hält das Ding mit diesem irren Reflex. Auch der geht normalerweise rein. Das heißt, sie haben ja jetzt auch noch Pech, aber das ist das, was ich meine mit diesem immer Pech. kommt ja eben auch ja aus dem, dass man sich in so ein, in die Ecke des
Unvermögens.
Ja, ja, immer Pech ist Unvermögen.
Du hast da so einen psychologischen Kipppunkt, der dann erreicht ist, ne? Und das, dann bist du, da bist du so eine psychologische Bad Bank irgendwie, dann wo schlechtem Geld nochmal schlechtes Sagen war.
Mickey, wenn ist
einfach Käse.
Wenn Kane den macht, macht Kane noch zwei.
Ja, ja.
Dann steht's zur Halbzeit 4-0. Das ist der FC Bayern. Aber er macht ihn halt im Moment nicht.
Ja.
Und das kennen wir aber alles. Das kennen wir von Borussia Dortmund. Das kennen wir auch von großen Mannschaften. Wenn du einmal in diesen Strudel gerätst.
Genau.
Und dann sind es am Ende auch nur Menschen, Ende 20, Anfang 30.
Ja.
Die irgendwie aus der Kabine kommen. Vielleicht ist die Kabine auch gar nicht toxisch. Vielleicht ist die Kabine einfach gerade psychologisch oder psychisch nicht so gut drauf.
Menschlich. Die Kabine ist einfach menschlich.
Vielleicht, vielleicht ist das die Geschichte, dass der FC Bayern München in der Bundesliga jetzt einfach, ich meine, wir hauen da so drauf und so weiter. Vielleicht werden die einfach jetzt gerade menschlich.
Menschlich, sie werden menschlich.
Ja, aber vielleicht, vielleicht haben auch Julian und Johnny bei Was geht ein Abseitsrecht, die haben darüber gesprochen, sind ja beides Bayern-Fans. Und die sagten auch, vielleicht geht's dann irgendwann nicht mehr, wenn man 10, 11 Meisterschaften gewonnen hat. Vielleicht schafft man nicht mehr die 100%, wenn man denkt, weißt du, du gehst zur Arbeit, denkst, wofür? Ich bin ja schon 35 Mal Mitarbeiter des Monats.
Ja.
Wofür jetzt hier noch?
Ja, das stimmt ja auch. Ja. Das war aber nach der 6. Meisterschaft natürlich auch schon sehr, sehr wahr. Nur dann hast du halt immer mal wieder die individuelle Klasse, beziehungsweise also die individuelle Klasse im Kader, um so ein Spiel dann immer wieder dann doch nochmal siegreich zu gestalten. Siehe Ribéry und Robben und wer da alles noch war, Lewandowski. Und auf der anderen Seite hast du die individuelle Blödheit der Konkurrenz, die es dir dann doch immer wieder ermöglicht haben, dann doch Meister zu werden. Und darüber hat sich dann wahrscheinlich auch einiges verschoben und verwischt. Und wir, also auf dem Papier sah das ja halt einfach nach der unglaublichen Dominanz der Bayern über die letzten 10, 11 Jahre aus. In Wahrheit ist diese Phase eigentlich nach dem Ende von Guardiola schon abgeschlossen gewesen. Aber nochmal, die Konkurrenz war halt zu schwach. Und jetzt ist es so, also ich glaube, so wie die Bayern jetzt aufgetreten sind, hatten sie das in den Jahren davor auch immer wieder mal. Aber dann hatten sie halt beispielsweise einen Robben oder Robben und Ribéry plus Lewandowski. Und das hat dann solche Spieler dann immer nochmal ins Positive gewendet. Und das fehlt dann halt jetzt gerade. So, du brauchst ja auch die individuelle Extraklasse, um solche Dinge zu kaschieren.
Aber du hast ja eigentlich mit einem Sané, den wir noch vor 4 Monaten wirklich über den grünen Klee gelobt haben, und einem Musiala, dem vielleicht weltbesten Dribbler außerhalb von Miami, du hast ja eigentlich die individuelle
Klasse. Aber sind die so geisteskrank wie beispielsweise ein Robben? Ich glaube nicht.
Ja,
also dass zum Beispiel so ein Musiala oder vor allen Dingen auch ein Sané, die über, wie du richtigerweise sagst, hervorragende Fähigkeiten verfügen. Aber sind das Charaktere? Und ich will den jetzt, damit will ich jetzt nicht sagen, die sind charakterlos. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber sind die so geisteskrank wie ein Robben, dass die in einer solchen Situation sagen, fuck it, ich mach's jetzt einfach selber? Das glaube ich nicht. Mhm. Und das ist es dann wahrscheinlich auch schon. So simpel, so simpel.
Interessanter Punkt. Wir haben ja jetzt die Situation, also die
wie das einfach abmoderiert. Ja, interessanter Punkt. Tschüss.
Ja, wieso? Ja, warum?
Ist doch
besser. Ja, ist doch besser, als wenn, also lieber, ich lasse mir das lieber sagen, so interessanter Punkt, selbst wenn man damit eigentlich nur will, dass ich die Schnauze halte, als wenn man zum Beispiel sagt, das ist ja wirklich beeindruckend dumm. Nächstes Thema.
Was ein interessanter Punkt, Micky.
Aber ich finde wirklich ein interessanter Punkt.
Ja, pass auf, ein interessanter Punkt, Micky. Was ein Scheiß.
Nein. Ich habe ja sogar eine kleine Pause gehabt, weil ich darüber nachgedacht habe. Also deine Worte haben nachgehalten.
Ja, da ist das schon
aber
mal.
Dann sind wir doch, aber dann sind wir doch mit diesem interessanten Punkt wieder mitten in einer Mentalitätsdebatte. Auch wenn diese Mentalität vielleicht aus dem fußballerischen Irrenhaus kommt.
Ja, ja.
Aber du brauchst halt die Bekloppten.
Ja, klar. Also ich würde das alles auch gar nicht zu hoch hängen. Ich meine, was wir reden hier über die Mannschaft, die in den letzten Jahren immer Meister geworden ist. Das heißt, dass die auch die verlorene Kabine am Ende natürlich immer gut genug war, um Meister zu werden. Und das auch mit einer anständigen Anzahl von Punkten. Aber sie haben jetzt halt das erste Mal seit einiger Zeit mal wieder, wobei muss man ja fairerweise sagen, in der letzten Saison hatten sie lange Zeit auch echte Konkurrenz mit dem BVB. Und das haben sie jetzt mit Leverkusen und das ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang, den wir da gerade jetzt erleben.
Bis vor dem Leverkusen-Spiel. Also jetzt ist die Statistik natürlich, die ist hinfällig. Die haben sie sich selber zerstört, aber weil sie jetzt in Leverkusen und in Bochum verloren haben hintereinander. Aber bis zu dem Leverkusen-Spiel hatten sie ja eine Punkteausbeute, also standen punktemäßig so gut da. Das ist in jedem anderen der letzten 7 Jahre, glaube ich, zum Tabellenplatz 1 gereicht hätte. Also
genau.
Sie waren ja nicht schlechter. Sie haben nur das erste Mal jemanden, der noch besser punktet. Das heißt, sie haben aber halt auch das erste Mal Druck von oben.
Mhm.
Weil normalerweise hast du deine 53 Punkte und Dortmund hat 48.
Genau.
Und dann kannst du dir auch mal ein schlechteres Spiel leisten.
Ja.
Wenn aber ein Team einfach nicht verlieren will, dann musst du halt noch über deine eigene Statistik punkten. Und das gelingt ihnen gerade nicht. Und dann kommst du in so eine psychologische Abwärtsspirale. Psycho.
Ist alles Psycho. Psycho.
Psycho Bayern.
Und da muss man aufpassen.
Ich bin nur froh für die vielen Kinder, die da teilweise jetzt auch auf die weiterführenden Schulen eingeschult werden und noch nie mitbekommen haben, dass es einen anderen Meister in Deutschland geben kann. Es gibt
Abiturienten heutzutage, die haben keine andere Meister. Mike, mein lieber Freund, eins will ich dir sagen, Fußball ist nämlich auch ganz viel Psychologie, aber was es auch ist, Kopfsache. Und jetzt weiter zu dir.
So.
Aber wenn wir jetzt noch mit Rhetorik anfangen, dann können wir hier dann
machen. Rhetorik. Wenn wir jetzt noch mit Rhetorik anfangen, dann können wir den Laden dicht. Das ist wirklich das Witzigste, was ich in diesem Jahr gehört habe. Rhetorik. Können wir den Laden dicht machen?
Nein, soll ich aber euch das Geilste erzählen?
Ja,
also
bitte.
Das Geilste, was ich dieses Jahr gehört habe, ist am Freitag passiert, nach dem Hertha-Spiel. Hat Palko Dardai sich hingestellt und hat gesagt, wisst ihr, was passiert? Er hatte getroffen in dem Spiel, per direktem Freistoß zum 2:1. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, was passiert ist? In der Halbzeit kam Zecke Neuendorf zu mir und hat gesagt, da wird ein Freistoß kommen. Und den nimmst du dir und den haust du rein. Problem an der Geschichte, sein Tor ist in der 39. Minute gefallen.
Oh.
Das ist für mich die allergeilste Geschichte. Und er hat am BSC das auch gepostet, so als der große Prophet, Zecke Neuendorf. Du triffst in der 39. Minute und in der Halbzeit kommt er. Und wenn ein Freischuss kommt, dann hauen sie den rein.
Was ein Typ, schön. Ey. Ja, sehr schön.
Das ist ein Quatsch.
Übrigens, nach dem 22. Spieltag 8 Punkte zurückzuliegen, 8 Punkte auf Tabellenplatz 1 zu haben. Mhm. Jetzt können sich alle Bayern-Fans mal so fühlen wie der BVB-Fan in den letzten 5 Jahren.
Das ist richtig.
Ja, auch das mal wieder sozusagen ein bisschen in die Normalität zurückgerückt worden ist. So, wie lösen wir jetzt, oder feiern wir einfach? Also, das Schlimme ist ja, dass in der Selbstzerfleischung und vor allen Dingen der Zerfleischung der Medien, was die Bayern angeht, ja eigentlich immer mehr diese grandiose Saison von Bayer Leverkusen quasi ins Hintertreffen gerät oder ein bisschen aus dem Fokus gerät. Man sagt ja zwar, die spielen toll und hier Alonso macht das super, aber die Bayern sind so.
Richtig.
Und Lukas hat ja total recht, dass er eben gesagt hat, ich glaube vor zwei Spieltagen waren es 7 Punkte mehr als in der letzten Saison und du hast natürlich total recht, dass man damit immer auf Tabellenplatz 1 gestanden hätte. Und vielleicht ist es eben auch das in dieser hysterischen
Saison.
Nee, jetzt mal ernsthaft, also hysterisch aufgeladene Saison. Thomas Tuchel hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall, der war nämlich nicht so zwingend der Meinung, dass es unbedingt einen Stürmer braucht, sondern erinnert euch dran, er hat gesagt, Holding Six ist unser großes Problem. Fakt ist, es ist das große Problem der Bayern. So, das ist das eine. Und das zweite ist einfach, Bayer Leverkusen spielt einfach brillanten Fußball.
Mit einer sehr guten Holding Six übrigens.
Vielleicht ist es einfach auch genau die Geschichte.
Schaka, du schaffst das.
Kader nicht gut zusammengestellt. Was soll da der Trainer machen?
Ja, absolut. Ja,
und auf der anderen Seite Bayer Leverkusen, sensationeller Fußball und zu Recht Tabellenführer.
Ich finde jetzt aber, also um dich wirklich unhöflich zu unterbrechen, aber wir sind jetzt bei fast 45 Minuten dieses Podcasts und wir reden die ganze Zeit immer wieder über die Krise des FC Bayern. Was wir nicht getan haben, ist zu sagen, Leverkusen hatte bei weitem das schwerere Spiel, glaube ich. Die fahren nach Heidenheim.
Mhm.
Heidenheim, Frank Schmidt, da läuft's gerade irgendwie. Die sind ein Punkt und ein Leverkusener Pokalsieg vom europäischen Geschäft entfernt. Und das ist ja eigentlich, du kommst aus der Euphorie, du schlägst den Tabellenführer, fährst nach Heidenheim. Das ist ein Spiel, das verlierst du in der Regel. Oder es wird so ein kratziges 1:1.
Ja.
Du gehst da raus, ärgerst dich, die Bayern gewinnen in Bochum und plötzlich ist alles wieder offen. Mhm. Und ist alles hinfällig, worüber wir Montag gesprochen haben. Nee, aber Leverkusen geht dahin, kämpft. Ich glaube, Süddeutsche hat geschrieben, Leverkusen zieht die Arbeitshosen an, kämpft und hat dann noch sensationelle, also Genie-Momente. Ich weiß nicht, habt ihr die Vorlage von Wirtz auf Adli gesehen?
Wahnsinn, ne? Ganz
Wie
toll.
Wie kann man denn so einen Pass spielen? Also der Musiala-Pass auf Kane. Ja. War auch geil. Aber der Würzpass war noch ein Ticken geiler. Ja. Und weil es dann eben veredelt wurde von Aldi, reden wir heute drüber.
Genau.
Dann hast du Frimpong, der irgendwie auf 6 Torschüsse kommt, den Gegner auswackelt, im 16er von 0 auf 100 beschleunigt in 3,2 Sekunden. Das ist unfassbar, dass die auch in Heidenheim ihr Ding so durchziehen.
Ja, ja.
Und jetzt ja auch den Bayern-Rekord eingestellt haben. 32 Pflichtspiele ohne Niederlage. Das ist eben das Team. Die Bayern sind nicht viel schwächer als sonst. Leverkusen ist so viel stärker, als Leverkusen es je war und auch als Borussia Dortmund es in den letzten 10 Jahren gewesen ist. Das ist eben das Ding. Und was mir auch zu kurz kommt, wenn wir schon im Westen sind, man muss auch einmal sagen, liebe Bochumer, und das sind unsere Bochumer auch, geil, nachdem es erinnert, also Kurzzeitgedächtnis, 5 Punkte aus den ersten 9 Spielen.
Mhm.
Jetzt 11. Haben 17 Heimspiele in Folge, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, ein Tor erzielt. Mindestens ein Tor erzielt. Sind 11. Haben mit dem Abstiegsstand jetzt nichts zu tun. Haben die Bayern am Ende ausgeguckt. Man muss auch mal sagen, geile Arbeit in Leverkusen,
total.
Aber gerade eben auch geile Arbeit in Bochum, dass die mit ihren Mitteln, mit diesem Kader im Moment nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und den Bayern eben auch überhaupt diesen Kampf bieten.
Total, absolut.
Also Mainz 05 hätte es wahrscheinlich in der Situation nicht geschafft und der erste FC Köln auch nicht.
Ja, das ist wirklich respektabel. Das ist jetzt die 3. Saison der Bochumer in der ersten Liga,
glaube,
wenn ich mich
irre.
Ne? Oder ist schon die 4.? Ich weiß gar nicht. Ich
glaub, wir sagen mal, es sind mehr, als wir gedacht hätten.
Ja, ja.
Und ich gebe euch aber noch was mit. Der letzte Club, dem es gelungen ist, Bayer Leverkusen zu schlagen, ist der VfL Bochum in der vergangenen Saison gewesen.
Ach, guck mal.
Verrückt.
So.
Ja. Aber doch wieder.
Im Mai mit 3:0. Und da siehst du, weißt du, man verfällt immer so, natürlich, es macht ja auch Spaß, auf die Bayern drauf zu hauen, weil sie ihren Arsch aus
war
dem Fenster.
War das jetzt sogar der letzte Spieltag oder was? Wobei, es kann ja eigentlich nicht sein, wenn sie dann 32, ich weiß auch nicht.
Können wir ja nochmal, können wir ja nochmal bei
Zeiten. Exakt das Gleiche auch erzählt, nur mit, aber, naja.
Ja. Ja, du erzählst meistens ja exakt dasselbe wie ich, nur noch eine Spur dümmer.
So, und, aber ich wollte die Bochumer einfach mal loben.
Ja, zu Recht.
Und ich wollte Leverkusen in Heidenheim einfach mal loben. Und ich wollte unbedingt über dieses, also ich wollte von diesem Würzpass einfach nochmal, weil der hat mich wirklich von der Couch gerissen.
Ja.
Und dann habe ich wieder gedacht, und da fängt dann immer der innere Fußballmanager bei mir an, boah, was könnten wir zocken, wenn wir es irgendwie schaffen, Musiala und Würz in die Startelf der Nationalmannschaft zu bekommen. Wie geil wäre denn das? Die beiden zusammen. Da hast du 2 von diesen Pässe-Monstern.
Ja.
Großartig. Das war so mein Gedanke, mit dem ich aus diesem Spieltag gegangen bin.
Ja,
ich möchte auch noch einen Gedanken teilen, wenn ich das darf, weil wir ja die Bayern-Krise sowieso heute nicht lösen werden.
Ja.
Und
auch nicht wollen.
Auch nicht wollen. Und sehr gespannt sind im Übrigen, so wie es aussieht, ja mit dem Trainer Thomas Tuchel.
Lieber Klinzi, wir haben lange nicht gesprochen und ich weiß, wir sind nicht gut auseinandergegangen. Ich gebe mir eine Teilschuld. Aber wenn du das jetzt abhörst, bitte ruf mich zurück, du weißt, wo du mich finden kannst.
Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich sagen?
Die Bayern-Krise, du wolltest natürlich lösen. Erzählen,
dass Achso, ich wollte euch zwei Sachen erzählen, dass ich nämlich am Wochenende 2-mal im Stadion gewesen bin. Und zwar habe ich mir angesehen Wolfsburg gegen Dortmund.
Das zweite Mal warst du da, um Becher zu sammeln.
Das ist richtig. Und ich habe mir angesehen den FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig.
Ja.
Interessanterweise, man sollte es gar nicht glauben, aber das Spiel FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig war das erste Spiel, was ich seit langer, langer Zeit wieder gesehen habe, das nicht unterbrochen wurde durch Fanprotest.
Ach, guck.
Hingegen das Spiel Wolfsburg gegen Borussia Dortmund wirklich anstrengend gewesen ist. Und ich glaube, ich brauche hier nicht nochmal zu sagen, dass ich ein großer Unterstützer auch dieser etwas eskalierenden Proteste bin und durchaus hinter dem Anliegen der organisierten Fanszene der Bundesliga stehe. Aber das war wirklich, wirklich anstrengend. Also ein Spiel, das nicht nur einmal lange unterbrochen worden ist, sondern dass quasi alle 2 Minuten unterbrochen werden müsste, weil irgendwelche Tennisbälle oder irgendwelche anderen Gegenstände wieder auf das Spielfeld geflogen sind. Also insofern nur, weil Lukas ja auch am Anfang den Satz von Emre Can damit reingebracht hat. Ich kann das durchaus verstehen, dass da wirklich der Spielfluss verloren geht, wenn du 8, 9, 10 Mal unterbrochen wirst. Gerade wieder sozusagen die Maschine fängt gerade wieder an zu laufen.
Ja, Logo.
Und dann geht's wieder los.
Ja, wir reden ja nicht umsonst andauernd von Rhythmus und was nicht alles. Ja. Und dass das dann natürlich nicht erhalten bleibt, ist ja irgendwie nachvollziehbar.
Ich habe es mal gemacht wie Rollo Fuhrmann und habe ein bisschen die Stimmen gesammelt nach diesem Spiel. Und es ist ja nicht nur das Zitat von Emre Can, der sagt, wir leiden extrem darunter, verlieren unseren Rhythmus. Sondern ich fand das sehr bemerkenswert, dieses offene Interview von Niklas Füllkrug danach, der sagt, dieses Spiel ist für ihn überhaupt nicht zu bewerten, kaum bewertbar, ultra schwer zu spielen und überhaupt an die Top-Leistung zu kommen. Und da kommst du dann mal in die Köpfe der Spieler, weil worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist auf der einen Seite das Imperium, also die DFL, der böse Fußball, und auf der anderen Seite die Fans, die helle Seite, die gute Seite des Fußballs, die gerade mit Tennisbällen und Kamelle und meinetwegen auch ferngesteuerten Autos sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Die VfL Wolfsburg-Fans, die sich gegen den Einstieg von Investoren wehren.
Das ist, hast du mir kaputt gemacht. Lustigstes
Du hattest die Chance, dich selber zu zitieren, du hast sie ausgelassen.
Lustigstes Plakat in Wolfsburg, nein zu Investoren.
Toll. Naja, Lukas, bitte führe fort.
Ja, ich suche gerade... Das Zitat, es ist entweder Kautschinski gewesen oder Zorniger.
Okay.
Ich glaube, einer der Trainer aus der zweiten Liga hat etwas sehr Richtiges gesagt. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das war aber noch vor dem Füllkrug-Zitat. Also erst hatte ich dieses Zitat des Trainers gesehen und dann hat Füllkrug gesagt, ist für uns auch schwer.
Du meinst Zorniger, der sagte, die Fans sind nicht das Herz des Spiels, sie sind nur gewesen? Die Seele. Ja, ja, genau. Das war Alex Zorniger.
Genau, Alex Zorniger sagte, die Fans sind die Seele, aber das Herz sind die Spieler.
Ja.
Und jetzt sind wir in der zweiten oder gefühlt auch in der dritten Woche, ich glaube in der dritten Woche dieses Protests, und jetzt geht's sozusagen ans Eingemachte, ans Innere, ans Herz des Spiels, wenn die Fußballer, ohne die es nun wirklich nicht geht. Nochmal, wir verstehen den Protest, da bin ich sehr bei Yannick Gerhardt, der sagte, also der Wolfsburger Spieler, der auch das Tor gemacht hatte, gegen Borussia Dortmund, der im Anschluss sagte, naja, er findet auch, Protest muss nerven, deswegen ist es noch alles im Rahmen, aber viel weiter darf es dann auch nicht gehen. So, und da bin ich sehr dabei, weil wenn die Fans sich als Herz des Spiels verstehen, aber ohne, also es gibt ja die Protagonisten, ohne die es wirklich nicht geht. Also du kannst ein Stadion voll machen, du kannst auch die Ostkurve voll machen in Berlin. Wenn die unten sagen, wir spielen nicht mehr, dann ist vorbei.
Ja,
ohne Spieler kein Spiel. Und wenn es die jetzt angreift, die ja auch nichts dafür können, also ein Halstenberg kann ja nichts dafür, dass sein Präsident Martin Kind für den Investor gestimmt hat.
Ja.
Ein Füllkrug kann ja auch nichts dafür, dass er unter Aki Watzke spielen muss.
Ja.
So, es richtet sich ja eindeutig der Protest gegen die Männer auf der Tribüne, aber leiden tun im Moment die Spieler, also die Männer auf dem Rasen. Und da muss man gucken, wie lange das noch geht, dass man nicht da den Fußball zerstört, weil man wirklich den Sportlern, und das sind ja vor allen Dingen Höchstleistungssportler, die aus dem Rhythmus kommen, die sich warm halten müssen, die gucken, dass ihre mit Millionen versicherten Beine noch funktionieren, weil sie plötzlich kalt werden, gerade auch jetzt im Februar.
Ja, das ist tatsächlich wirklich
auch ein Riesenfaktor, finde ich.
Ein Problem,
ich bin da, dass Emre Can das so gesagt hat mit dem Rhythmus, dass Füllkrug das gesagt hat, das fand ich sehr offen und sehr richtig. Und wir hatten das halt noch gar nicht beleuchtet. Und dazu noch dieses Zorniger Zitat, zeigt halt, ja, ihr greift jetzt mittlerweile auch den Kern des Spiels an, und das ist eben nicht die DFL und irgendeine Vermarktung und irgendwelche Anstoßzeiten, sondern sind die Spieler. Und man muss darauf achten, dass es immer noch ein Fußballspiel gegen jemanden. Und deswegen fand ich es nämlich auch gut, dass Mike da war. Und ich hätte dich auch noch angespielt und gefragt, wie du das erlebt hast. Das hast du jetzt aber erzählt. Also, wenn es dich schon genervt hat, weil es so viel war, weil du gemerkt hast, und natürlich noch über dieses hinaus, dass du sagst, Protest muss nerven. Aber man merkt, es kommt kein Fußballspiel mehr zustande.
Ja,
haben wir ein Problem.
Das ist interessant, ne? Weil in der Tat, du greifst das Spiel nicht nur quantitativ an, sondern halt eben auch qualitativ, weil du es dadurch natürlich veränderst, weil es halt eben kein Film ist, den du anhältst und dann einfach weiterlaufen lässt, sondern weil du dadurch natürlich dann das Spiel an sich auch veränderst. Beziehungsweise, ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber es ist schon wahr und richtig, dass es sportmedizinisch tatsächlich dann auch nicht ganz unbedenklich ist, weil sie halt richtigerweise im Februar dann wieder kalt sind und sich wieder warm machen müssen oder so. Also, ich will es jetzt auch nicht hochjazzen, aber das Verletzungsrisiko steigt darüber natürlich auch. Ja. Plus Rhythmus, das ist alles wahr und richtig, führt aber immer wieder darauf zurück, dass der DFL nichts anderes übrig bleibt, als auf die Fans zuzugehen und zu sagen, okay, wir haben verstanden. Also da jetzt in so eine Art Armdrücken zu gehen, zu gucken, wer da länger irgendwie durchhält, das führt, glaube ich, zu keinem guten
Ergebnis. Finde ich auch. Übrigens finde ich sowieso die Art und Weise, wie die Fanproteste medial begleitet werden, also jetzt mal in den sozusagen in den sportlichen Leitmedien, was sowohl der Live-Spiel-Kommentar als eben auch dann das sozusagen das begleitende Grundrauschen, wie eben Bild und so weiter und so fort angeht. Das finde ich schon wirklich maximal undifferenziert, wie wenig dann inhaltlich auch auf diese Proteste eingegangen wird. Also wie sehr schnell man dabei ist zu sagen, die zerstören sozusagen meine Komfortzone, ich kann nicht mehr vernünftig Fußball gucken, ständig wird es unterbrochen und dann gibt's halt irgendwie Draxler und Co-Kommentare über Chaoten. Das finde ich schon ehrlicherweise wirklich auch medial teilweise vermessen.
Aber das ist doch die Art und Weise, wie über alle Formen von Protest sowohl auf Straße als auch im Stadion letzten Endes geschrieben wird. Das ist doch immer dieselbe
Schablone, die du anlegen kannst. Ja, aber ich finde es hier in einem Punkt noch, extrem krasser, weil du auf der einen Seite benutzt du sozusagen alles das, was in den Stadien passiert und da ist nun mal so, dass die aktive und organisierte Fanszene diejenigen sind, die eben für die Stimmung im Stadion sorgen, die für all diese Bilder, die fantastischen Choreografien und so weiter eben letztlich sorgen. Dafür werden sie gefeiert und ja auch von den Medien gefeiert, wie toll dann die Bundesliga am Ende ist. Aber wenn die aktive Fanszene sozusagen dann eben mal nervt und darauf hinweist, dass da eben ein paar Dinge gerade passieren im Fußball, die man nicht tolerieren will und mitmachen will, dann wird auch medial wieder drauf eingedroschen. Also das finde ich schon, das ist schon mit gespaltener Zunge.
Deswegen kann man, glaube ich, den Auftritt von unseren Lena bei Markus Lanz nicht genug loben. Ja, ich lese an dieser Stelle deshalb nochmal das Zitat vor, das ja auch in gewisser Weise danach viral gegangen ist. Lena sagte bei Markus Lanz, ich glaube, der Fußball, der gehört den Fans. Der gehört keinem Verein, keinen Einzelpersonen, keinen Investoren. Die Fans haben den Fußball erst zu diesem Milliardengeschäft gemacht, der jetzt ist. Die Fans haben dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld mit diesem Fußball verdienen können. Ich sag ganz ehrlich, jeder Verein, jeder Verband ist in der Bringschuld gegenüber den Fans. Hol sie mit an den Tisch und hör ihnen verdammt nochmal zu.
Ja, so einfach ist.
Und das ist genau richtig. Und trotzdem bleibt mein Einwand, wenn es zu Lasten der Spieler geht, die seit jeher das sind, was wir ja am Fußball lieben. Ohne die Spieler, ohne Florian Wirtz, kein Sensationssteckpass auf Adli. Kein Jubel, kein gar nichts. Wenn das nicht funktioniert. Ja. Und wir haben tatsächlich auch in Corona gesehen, Fußball war scheiße damals, aber gespielt wurde trotzdem, weil da waren die Spieler noch da. Ja. Nur, ich finde total, man muss differenziert über den Protest berichten. Und der hat auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Argumente auf seiner Seite. Und es ist auch gut, dass er nervt. Aber man muss schauen, wo die Grenze ist, dass du das Spiel nicht zerstörst. So, das ist es, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, weil man weiß, wie diese Dinge sich hochschaukeln, nennen es eskalieren oder wie auch immer, oder in einem Fortgehen, die DFL wird nicht drumherum kommen, sich mit denen zu treffen, mit Fanvertretern. Ja. Das muss ja übrigens auch gar nicht bedeuten, dass die Entscheidung deshalb revidiert wird oder dass man etwas anders macht. Ich glaube, darum ging es auch nie. Ich glaube, es ging grundsätzlich einfach nur um das Gefühl, wie man so schön sagt, mitgenommen zu werden, angehört zu werden, dass man sich mal austauscht.
Es ist halt bisher nicht passiert, weil so viele nicht beim Segmüller hinten reinpassen.
Ja, ist richtig. Naja,
aber und weil also, die auch nicht so viel Dorada
bereit. Du hast ja das Interview mit Aki Watzke zitiert, das ich gelesen habe. Und also die Überschrift war wie nochmal? Fußball gehört nicht den Fans, sondern Fußball gehört uns allen, so sinngemäß irgendwo.
Ja,
war das,
genau.
Und das ist natürlich in einer Zeit von Clickbait und anderen Geschichten natürlich eine etwas aus dem Zusammenhang gerissene, reißerische Überschrift gewesen, um dann möglicherweise zu klicken.
Da?
Ja, manchmal passiert
machen
das.
Ja?
Letztlich machen die Medien das, damit man dann da draufklickt und ein bisschen mehr Reichweite dann letztlich produziert. Ich habe den Artikel gelesen und ich fand ihn ehrlicherweise versöhnlich und ich fand ihn ehrlicherweise auch durchaus wohltemperiert, was zumindest mal das Thema auf die Fans zugehen angeht. Weil er hat nämlich unter anderem erklärt, dass es eben ein strategischer Fehler gewesen ist, dass nicht die DFL kommuniziert, sondern man sich im Rahmen der DFL im Rahmen der 36 Profivereine dafür entschieden hat, dass die Kommunikation mit den Fans jeweils vor Ort von den einzelnen Vereinen durchgeführt wird.
Okay, ja.
So, und dann hast du aber Situationen, die sowieso schon immer stattfinden. Also alle Vereine haben sowas wie einen Sprecherrat, Fansprecherrat oder ständiger Fanausschuss oder sonstige Geschichten. Da wird sowieso schon immer alles Mögliche miteinander besprochen. Dann wird also auch noch dieser Investorendeal sozusagen erklärt, in einem Kreis, der sowieso miteinander tagt. Aber es kommen halt auch keine Einflüsse von außen dazu, ne? Mhm. Also, und es kommt halt eben auch keiner von der DFL. Guten Tag, mein Name ist Merkel, oder wer auch immer. Ich bin von der DFL.
Von der DFL.
Und zwar, und sagt doch mal, was sind eure Belange? Also, was denkt ihr? Mit denen redet halt keiner, außer die, die sowieso immer schon mit denen reden. Und ich glaube, das ist der zentrale Fehler, den hat Aki Watzke auch in diesem Interview benannt. Und strategisch war das kommunikativ ein Griff ins Klo.
Weil diese sogenannten Herren natürlich auf die Kurve schauen, wie Airlines auf Passagiere. Also Passagiere in einem Flugzeug, gerade wenn wir über Billigflieger reden, heißen ja auch gar nicht Passagiere oder Gäste oder sonst irgendwie, sondern Self-Loading Cargo. Weil wir uns halt selbst beladen. Self-Loading Cargo. Und für viele in der DFL, glaube ich, und für viele so in Richtung Martin Kind und wer da sonst so auf der Tribüne sitzt, also die ja für viele von uns auch die Inkarnation des Bösen sind, ist halt so eine Ostkurve in Berlin Self-Loading Cargo. Ja, die kommen, machen da ein bisschen Halligalli, ab und zu zünden sie mal was an, dann hängen sie eine Fahne auf, dann hängen sie eine Fahne ab, dann tragen sie Trauerflor, dann machen sie wieder ein Transparent.
Jubelvieh, ne?
Jubelvieh. Ja. Self-Loading Cargo. Jubelvieh. Ja. Und dann hauen sie wieder ab und in zwei Wochen kommen sie wieder. Weißt du, verlassen Sie meinen Laden und kommen Sie wieder.
Ja.
Das ist im Grunde das, was dort passiert.
Ja. Ja.
Und das darf halt nicht sein, dass man die Fans einfach aus Gewohnheit für etwas nimmt, was immer da ist. Also, dass man einfach sagt, die sind da einfach. Mhm. We take them for granted. Das ist falsch. Und deswegen ist das auch nach wie vor, und jetzt haben wir es 15 Mal gesagt, aber auch okay, dass der Protest nervt. Und dass der nicht zur Folklore verkommt, das ist halt das Gute.
Richtig. Ja. Vor allem, um es nochmal zu sagen, vor allem, wenn man, und ich war vor 3 oder 4 Wochen ja hier beim Spobis, dieser Sport-Business-Konferenz, wo dann Vereinsvertreter auf Sponsoren treffen und alle möglichen, die in irgendeiner Art und Weise businessmäßig mit dem Thema Fußball oder Sport zu tun haben, waren da quasi vor Ort. Also es war genau euer Publikum.
Die Nadelstraße.
So. Und immer wenn man jemanden gefragt hat, was ist das Besondere am Fußball in Deutschland, ist die erste Antwort immer die Fankultur.
Klar.
Ja.
Hat Harry Kane übrigens auch gesagt.
Ja, ist richtig.
Und dann erklärt mir mal, warum das nicht die Ersten sind, mit denen man redet, wenn man versucht, irgendwo dieses Bundesliga-Projekt auf Richtung Zukunft zu trimmen. Zumal, und dann machen wir den Deckel auch drauf, es sei denn, ihr wollt noch was sagen. Zumal, wenn man den gleichen Fehler vor einem halben Jahr schon gemacht hat mit dem ersten Investorendeal.
Weil die nicht weiter voneinander entfernt sein können. Wenn du da hingehst und du hast nur diese Typen in den blauen Sakkos und den weißen Sneakers, die könnten nicht weiter weg sein von den Jungs, die in Schwarz in der Kurve stehen oder die alten Kuttenträger.
Ja.
Das ist teilweise, das eine sind die Noblen, die mit dem Geld, und das andere sind die das Geld anstecken.
Aber ich will dir mal eins sagen, da kann ich dir sagen, zu der Kluft zwischen Fans und Funktionären. Wenn du in deinem Leben noch nicht einmal morgens irgendwo in der Kammer gestanden hast und mit einem dicken Zeh die Unterhose hochgenommen hast und gerochen hast, ob die nochmal geht, dann hast du überhaupt gar kein Verständnis davon, wie der gemeine Fan in der Kurve funktioniert. Das sind genau die Typen, die jeden Tag eine frische Unterbuchse aus der Schublade holen und glauben, sie wären was Besseres. So sieht das nämlich aus. Ich habe gesprochen.
Aber man sieht die Kluft halt an der Kluft.
Ganz genau.
So ist es nämlich.
Der Mann hat recht.
Was hat er gesagt?
Ich habe es nicht verstanden. So, zum Schluss möchte ich noch sagen, Friedhelm Funkel ist wieder Bundesliga-Trainer, Zweitliga-Trainer. Friedhelm Funkel ist auf dem Betze. Das finde ich fantastisch. Finde ich super.
Es ist eine Nachricht.
Ist zurück.
Das ist eine Nachricht wie aus einem Podcast, den unsere Eltern schon gemacht haben, oder?
Ja.
Friedhelm Funkel ist Trainer am Betzenberg.
Großartig, großartig.
Ja, wirklich fantastisch. Der Feuerwehrmann.
Ja, großartig.
Da ist er wieder.
Ja.
Da ist er wieder.
Ja, finde ich richtig
zum
gut.
Zum Auftakten 1-1 geholt.
Aber es ist natürlich die perfekte Rampe. Ich wollte mich nicht selbst anmoderieren, aber.
Mach doch mal. Probier mal.
Ich mach's jetzt einmal.
Probier mal.
Es ist natürlich die perfekte Rampe. Friedhelm Funkel ist wieder da. Ja. Und bessere Werbung kann man ja gar nicht machen für mein Buch.
Ja.
Nachspielzeiten. Weil auch da geht es natürlich um große Geschichten, die, wie sie nur der Fußball schreibt. Und ich gehe auf Lesetour. Nämlich groß. Ab dem 25. April, das Buch erscheint am 20. Und ab dem 25. gehe ich auf Lesereise. Es gibt eine Premiere in Berlin, die werden wir noch bestätigen nächste Woche. Und dann 2. Mai Hannover im Museum Wilhelm Busch, 6. Mai München im Stadion an der Schleißheimer Straße, 7. Mai Stuttgart im VfB-Club-Restaurant, 10. Mai im Sportmuseum Köln, 13. Mai im Fußballmuseum Dortmund, da waren wir ja gerade zusammen, dann 14. Mai Zeche Zollverein in Essen, 20. Mai zusammen mit Henning Wehland in Münster im Atlantik-Hotel, 23. Mai in Hamburg, Haus 73, 26. Mai dann wahrscheinlich in Berlin im Stadion.
Da aber Lukas, sag, wirst du auch in Leipzig sein?
Ja, ich werde auch in Leipzig sein am 28. Mai im neuen Schauspiel. Und ich flipp aus,
ey, wenn du jetzt auch noch in die Schweiz fährst, pass auf, dann flieg ich noch
nach Zürich am 30. Mai.
Auf der Suche nach meinem Zehennagel in der Limmat.
Und Mike, sag mal, gibt's doch aber auch bestimmt Tickets für diese Lesereisen, ne?
Selbstverständlich gibt es Tickets und zwar ab sofort unter tix.to/Nachspielzeiten. Also nochmal, tix.to/Nachspielzeiten. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes auf Instagram oder auf unserer fantastischen neuen Website.
Ich freue mich darauf, weil ich sag dir, wie es ist. Du sitzt ein Jahr an so einem Buch, aber der Moment, wo es rauskommt, ist geil. Aber danach zu lesen vor euch, vor den Hörern und vor denen, die einfach gerne dann kommen, um sich das Buch auch anzuhören, das sind für mich persönlich als Autor die geilsten Momente.
Für die Fans! Für die mache ich das
Fans.
Dann
raus. Habt ihr übrigens schönster Moment, Lena Kassel-Moment bei Lanz, habt ihr den mitbekommen, nee, wo sie über die Fans reden wollte und sie sagte, die Fans.
Das ist schon wirklich
ein herrlicher Versprecher.
Wenn ihr mal so eine Lesung mitgemacht hättet im Stadion an der Schleißheimer Straße in München, wenn da 80 Leute kommen, da hängt dann noch der, habe ich doch mal erzählt, der Teebeutel von Felix Magath und du hast die Schals und so. Das ist dann wirklich so ein Gefühl, dass man mit dem Fußball zum Fußball nach Hause kehrt.
Ja.
Also, dass man bringt den Fußball als Buch mit und ist dann aber im Stadion an der Schleißheimer Straße oder im Deutschen Fußballmuseum oder auch im Deutschen Sportmuseum in Köln. Das sind dann auch die richtigen Orte, um dort lesen
so Wissende,
zu können.
Ne? Man kennt sich und
ich freue mich so auf diesen Mai.
Du kannst uns ja mal ins Haus 73 einladen am 23.
Ihr seid ja zu jeder Lesung natürlich eingeladen.
Also ja. Im das Gegenteil, wir kriegen ja sogar richtig Ärger, wenn wir nicht zu jeder Lesung kommen.
Ja, ihr seid, müsst
hinterherreisen.
Ich erwarte euch, pass auf, aber das müsst ihr mit Selbstkostenübernahme, ne? Das müsst ihr nach Zürich kommen.
Also, ja, klar.
Nein, aber natürlich sowas wie Dortmund, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, aber wie toll war denn das Live-Erlebnis im Dortmunder Fußballmuseum vorher, als sie uns die Tour gegeben haben und wir zu dritt durchs Fußballmuseum laufen durften, durch die ganze Ausstellung. Und dann war noch Werner Hansch da. Also das ist ja das, wofür wir es machen.
So ist das. So, jetzt reden wir über die zweite Liga.
Ja, darf ich jetzt endlich gehen?
Über die norddeutschen Meisterschaften in der zweiten Liga. Hast du gar nicht mitbekommen, ne?
Kann ich jetzt wirklich, ich muss jetzt langsam los.
Ja.
Wir haben jetzt schon 10 nach 10.
Dann
wie lange
sprechen wir nächste Woche.
Gehen, die
dann
Scheiße?
Sprechen wir nächste Woche über die
gibt's
zweite Liga.
Gibt's doch gar nicht, ey. Ich spreche die zweite Liga. Ich glaube, ich kriege eine Waffel, ey. So, ich werde
du willst
jetzt
schon gehen? Ich habe hier im Schreibtisch.
Junge,
ich
habe hier, mein lieber Thomas. Oh Gott, das hat bekloppt. Ja, es gibt offensichtlich noch das Trommelrevolver-Shirt. Das gibt's auf Fußball. MML.de, ja. Also ne, Fußball MML mit Doppel-S und dann .de. Da gibt es unser Ich habe hier ein Trommelrevolver. Das T-Shirt gibt's da. Ja.
Wann, wenn nicht jetzt?
Ja, wollte ich gerade sagen, oder? Ja, solange wie es ihn noch gibt.
Also in limitierter Auflage natürlich.
Es ist das Shirt zur Krise.
Es ist das Shirt zur Krise.
Ja. Man kann es gar nicht anders sagen.
Genau.
Sehr gut. Also dann schaut mal vorbei. Fußballmml.de, die neue Website. Da gibt's dann auch in limitierter Auflage das Trommelrevolver-Shirt.
Richtig.
Und du gehst jetzt nachladen.
Lieber Jupp, ich schreibe, wo du bist. Ich habe Kandor für dich geklont. In meinem Labor unter der Silbener Straße. Und den schenke ich dir, wenn du es wieder für uns machst. Jupp.
Kommt gut durch die Woche. Vergesst den Daily nicht, jeden Morgen mit Lena und mir.
Wieso immer noch zugange?
Und ansonsten bin ich mal gespannt, wie wir über die Bayern reden, nachdem sie gegen Leipzig gespielt haben.
Mhm.
Nächste Woche.
Richtig, richtig gespannt drauf.
Aufbau Ost.
So. Und Dortmund schlägt jetzt erstmal Eindhoven in die Champions League.
So ist halt.
So. Tschüss.
Ciao. Jetzt
machen wir noch ein Foto und Video. Ich muss los. Ich habe noch was zu tun. Es wird immer länger hier. Jetzt sind wir schon bei über 70 Minuten, ey. Was ist das hier alles gesagt von der Zeit oder was? Was soll das denn? Muss ich demnächst ein Safe Word hier einbauen oder was?
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.